Antonia, hallo.
Antonia, dann hast du richtig so.
Hallo.
Hast du richtig. Hallo. Wie geht's dir?
Gut. Mir geht's gut. Bisschen müde, aber ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich.
Boah,
und sonst geht's mir prima, muss ich sagen. Ich bin gut drauf. Ich habe gemerkt, dass ich den Herbst gerade ganz gern mag, wie er gerade ist.
Mhm.
Aber
du bist hauptsächlich genau. In Brandenburg, ne?
Ich war ewig nicht in Berlin. Also ich meine, unser Podcast startete ja auch in Big Corona Times und
ja. Eigentlich
sind wir an demselben Punkt jetzt wieder, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und
das ist schon irgendwie auch crazy.
Es ist irgendwie crazy. Man hat es ja die ganze Zeit gehört, dass alle meinten, das könnte dann wiederkommen im Herbst oder kommt wahrscheinlich ja. Wieder. Aber so ganz geglaubt dachte ich so, ach Quatsch, bis da ist
es. Ja, weil es im Sommer auch so, es ist ja alles auch so gefühlig,
ja. Finde
ich.
Ja.
Und das ist so, also es ist Quatsch, weil es sind ja harte Fakten, die gibt's ja. Aber es wird auch dadurch gefühlig, dass ja irgendwie anders jetzt getestet wird als noch im Frühjahr und so. Und es ist auf jeden Fall so, dass es im Sommer fühlt, dass man sich fühlte es sich nicht so bedrückend an, weil man aber auch viel mehr draußen war, glaube ich.
Ja, und weil die Zahlen auch einfach nicht so krass waren.
Ja.
Also die Zahlen jetzt sind ja schlimmer als, ich glaube, je zuvor. Das ist natürlich
ja. Beängstigend.
Und dann, so gerne ich den Herbst mag, ich bin ja ein Herbstkind sozusagen, ist es trotzdem die Aussicht, den Winter
ja. Nur
mit genau zwei Leuten zu verbringen oder maximal fünf oder wie auch immer.
Und den Sittichen auf dem Balkon und dann war es das.
Genau. Und ich habe gerade Sittiche, sagst du, da kamen sie gerade angeflogen.
Ach, wie schön.
Sie sind nämlich, sie sind jetzt wieder da. Ich hänge immer Äpfelchen raus, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber sie kommen immer mehr. Es ist, also auch die Großen, auch die Alexander-Sittiche. Weil ich hatte also ich bin wirklich nachts einmal aufgewacht und dachte, oh, du musst deinen Nachbar fragen. Also kennst du das, wenn du mit so einer,
ja. Mit so einem
schlechten Gefühl aufwachst, mitten
ja.
in der Nacht und ich dachte, wo sind die Sittiche? Warum kommen die nicht?
Ja,
und so.
Total.
Jetzt sind sie hier und sitzen vor meinem Käfig und kommen nicht mehr ans Futter. Auch schön, aber ich habe ja, wie gesagt, die Äpfelchen hingelegt. Och, meine Liebsten.
Das ist doch gut, dass sie wiederkommen.
Ja. Wahrscheinlich waren sie
genau. Irgendwie
an einer anderen Futterstelle.
Ja. Aber nochmal kurz zurück zu unserem Jahreskreis hier. Ich meine, wir haben das Ding hier im Frühjahr gestartet und da war irgendwie natürlich der totale Lockdown, auch wenn es offiziell keiner war, aber es nennen ihn jetzt ja auch alle wieder so.
Mhm.
Und da haben wir uns natürlich komplett auf diese Vögelchen konzentriert und hatten das Gefühl, dass sie lauter und präsenter sind. Und sie sind einem auf jeden Fall näher gewesen, weil man anders zur Ruhe gekommen ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber hättest du mich damals gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass wir das im Herbst ungefähr in derselben Situation mehr oder weniger wieder sitzen. Und ich jetzt auch das Gefühl habe, zum Beispiel, kleine Überleitung zum Morgenreport. Ich weiß nicht, ob hier die letzten Jahre auch so viele Gänse zum Beispiel waren und Kraniche, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier bombardiert werde. Massen an Saatgänsen, es ist wunderschön. Oder ich
okay. Nehme
einfach diesen Herbst auch einfach anders wahr, weil ich im Frühjahr habe ich ja auch schon alles anders wahrgenommen, weil man natürlich viel mehr Zeit in Anführungszeichen hat, also nicht mehr Zeit, aber einen anderen Blick dafür. Weil
genau.
Wenn du, wenn ich jetzt in Berlin wäre und von A nach B hetzen würde und immer U-Bahn fahren würde, würde ich jetzt vielleicht keine einzige Gans sehen.
Absolut. Ich glaube auf jeden Fall, dass das damit reinspielt, dass du in Brandenburg lebst und auch ein anderes Leben führst, als du es in Berlin führen würdest. Und das hast du ja auch die letzten 10 Jahre gemacht, ne? Muss man ja mal so klar sagen.
Ja. Jetzt
bist du eben in Brandenburg und kannst da einfach, guckst auch viel mehr raus, ne? Und siehst das mehr.
Das Internet ist schlecht, das Handynetz ist schlecht, ich gucke einfach in den Himmel.
Du guckst einfach mehr raus, aber es kann auch sein, dass, ich sag mal so eine Kolonie, ich weiß gar nicht, ob man das bei Gänsen sagt, aber dass eine Gruppe von Gänsen sich auch irgendwo ein Feld rausgesucht hat, was letztes Jahr nicht Ziel war. Das kann natürlich auch sein, weil, also so einfach das klingt, als meine Mutter zu mir meinte, mach dir keine Sorgen, die haben wahrscheinlich gerade irgendwo eine andere Futterstelle.
Ja.
Das konnte ich gar ja. Nicht glauben. Ich so, wie? Eine andere Futterstelle? Die gehen jetzt zu jemand anders und essen da. Das kann doch nicht sein. Also so, aber wahrscheinlich waren die einfach, genau, und jetzt sind sie wieder da, die Untreuen. Und
ja.
Aber wer die ganze Zeit hier rumfliegt, sind meine Stieglitze. Die habe ich ja gestern auch gepostet. Das ist wirklich wunderbar. Seit April sind die hier mit ihrer Familie und jetzt wieder eher die älteren Vögel, glaube ich, auf jeden Fall zusammen. Und die kommen immer wieder und können jetzt ungestört durch mein Vogelgitter essen.
Wie schön.
Ja, ist echt schön. Wirklich.
Ja, und so sitzen wir hier im Herbst wie im Frühjahr.
Ja.
Und unterhalten uns über die Vögel vor
unserer Haustür. Aber ich möchte noch eine Sache sagen.
Ja.
Mich freut es ja immer, wenn wir beide über Dinge sprechen, also über bestimmte Vögel oder meistens über Vögel. Und da sprechen wir dann drüber. Und dann zum Beispiel beim Rotkehlchen, weiß ich noch, haben wir gesagt, ja, und im Winter, also zum Herbst hin, fangen die wieder an zu singen und sind also erst im August sehr ruhig und so. Und jetzt bin ich vorgestern spazieren gegangen mit meiner Schwester und ich... aus jeder Ecke kam ein Rotkehlchen-Gesang.
Ja.
Also die haben ihr Revier jetzt gerade, denke ich, sind die wieder am Aufbauen. Und man hörte wirklich die miteinander kommunizieren. Also wir standen an einer Stelle und wir haben richtig rechts und links ein Rotkehlchen gehört. Und es war wirklich wunderschön im Park.
Ja.
Ich möchte das auch allen Zuhörern nochmal sagen. Jetzt gerade passiert wieder, finde ich, ziemlich viel. Man hört sehr viel, oder?
Ja, total. Ja. Vor allem es war jetzt hier bei uns im Osten, war am Wochenende 16 Grad und Sonne, es war ein Traum.
Mhm.
Und da merkt man das total, dass da irgendwie alle nochmal so kurz sich regen irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Und Stichwort Rotkehlchen wollte ich nämlich auch, steht auch auf meiner gedanklichen Liste, wollte ich nämlich auch sagen, hier ist seit einer Woche, singt hier bei mir im Garten ein Rotkehlchen. Und zwar wirklich wunderschön in diesem Herbstlaub sitzend. Also ich habe es auch schon gesehen. Ich freue mich so, weil ich habe in unserer Rotkehlchen-Folge habe ich gesagt, dass es hier keine gibt oder es fällt mir nicht so auf. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass jetzt ein Rotkehlchen singt. Vielleicht hat es auch vorher gesungen, ich habe es noch nicht wahrgenommen.
Mhm.
Jetzt ist es da und ich habe ein Interview gehört mit Dr. Berthold, dem Ornithologen. Den kennst du auch vielleicht.
Ja, den kenne ich. Mhm.
Und da habe ich gehört und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das vor unserer Rotkehlchen-Folge nicht gehört habe. Da ging es um Vögel im Winter und so weiter und um Vogelstimmen. Und der hat gesagt, dass bei den Rotkehlchen im Herbst und Winter auch die Weibchen vor allem singen.
Ah.
Weil die Rotkehlchen vor allem in Städten und in Dörfern relativ dicht besiedelt sind. Und das sind sehr, sehr reviertreue Vögel. Das haben wir ja auch damals schon besprochen.
Genau.
Dass sie sehr, sehr revier oder sehr territorial, nennt man das, glaube ich, sind. Und die gründen im Herbst und Winter auch so Fressterritorium. Also wo sie quasi nicht brüten, sondern wo sie dann Nahrung finden.
Genau.
So, also das ist mein Futterhaus, das ist mein Busch hier.
Ja.
Und das machen auch die Weibchen und um sich da durchzusetzen, ahmen sie die Männchen nach.
Ist das nicht süß? Ach Gott, ja, aber das würde vielleicht auch erklären, warum wirklich von jeder Ecke der Gesang kam. Also es war, vorgestern dachte ich wirklich, was ist denn hier los? Ich habe sowieso auch bei unserer Folge bei den Rotkehlchen gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass in Köln sehr viele Rotkehlchen leben. Und jetzt muss ich sagen, also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Diese kleinen, robusten, schönen Vögel, die sind auf jeden Fall hier in Köln sehr zugegen, sehr zugegen.
Ja, und jetzt soll man einfach mal die Lauscherchen aufmachen, weil es singen jetzt wirklich wenig Vögel und deswegen fällt vor allem sowas wie das Rotkehlchen in der Abendsonne oder in der Morgensonne, fällt es einfach auf.
Genau.
Wenn da so ein Vogel singt jetzt, dann ist es sehr wahrscheinlich
ein
Rotkehlchen.
Ja, oder Amsel. Die Amsel singt jetzt auch.
Aber auch so leise.
Ja, so im Gebüsch, der Gebüschruf sozusagen. Ach nein.
Genau.
Die singen jetzt, die haben dann
nicht so,
so
schmetternd.
Ja, genau. Ach Mann. Also, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich könnte jetzt direkt die Überleitung zu unserem Tagesvogel machen. Ich weiß nicht, ob du noch zum Morgenreport was zu sagen hast, weil du bist ja fleißig am Posten und die Posts sind ja wunderschön. Vielleicht möchtest du da noch was...
Ja, das kann ich machen, einfach nur, weil ich wollte auch niemanden mit diesen ganzen Gänsen nerven, habe ich
glaube ich nicht. Nein, nee, hast du nicht.
Aber... das ist halt ganz schön der Wahnsinn, muss ich sagen. Also es gibt um unser Dorf herum sind so Felder und die sehen jetzt auch nicht besonders. Das sind genau die Felder, über die ich auch immer schimpfe, mit Monokultur und viel Mais und so weiter. Aber da sammeln sich gerade die Gänse drauf. Es sind Saatgänse, ich habe das gesehen, Saatgänse, die brüten nicht in Mitteleuropa. Also bei uns die Gänse, die häufigsten Gänse sind ja die Graugänse. Saatgänse sehen anders aus, die haben einen dunklen Kopf, der geht dann in so einen Braun über, wunderschön. Ich weiß nicht, wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Nils Holgersson kennt. Nils Holgersson, der kleine, die ist ja eine Geschichte von einer schwedischen Autorin, von 1904 habe ich nachgeguckt, also uralt. Und der ist ja Tierquäler auf dem Hof, weil sich zu Hause quält er die Tiere und dann kommt so ein Troll und zur Strafe verwandelt der Nils Holgersson in so einen Däumling oder auf jeden Fall in irgendeinen in ein kleines, winziges Männlein. Also er schrumpft einfach und Nils Holgersson fliegt dann mit den Wildgänsen davon und ich erinnere mich, dass die Chefin der Wildgänse, ich habe ihren Namen vergessen, irgendwas mit A, die war auf jeden Fall auch eine Saatgans. Also die sind so dunkel im Gesicht und dann geht es über in so ein richtig schönes Braun. Und die sind hier Wintergäste. Das heißt, die ziehen hier nicht durch oder so. Viele denken ja bei Gänsen auch, die ziehen jetzt in den Süden. Für die ist das hier der Süden. Und also vielleicht gehen die noch, ziehen noch ein bisschen weiter, aber die ziehen so ein bisschen mit dem Nahrungsangebot hin und her. Und deswegen sind sie auch mal auf dem Feld, mal auf dem Feld und sammeln sich dann in großen Schwärmen, weil sie dann sicherer sind, vor allem abends. Man sieht abends, wie sie eben so aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Und das ist dieses Jahr besonders. Und jetzt war es ein paar Mal schon so, dass die Sonne so unterging und die Gänse kamen. Und das war schon krass, muss ich sagen. Also wirklich toll, wo ich auch dachte, der Herbst hat wirklich auch seine ornithologischen Höhepunkte. Es ist nicht nur immer der Frühling. Also Leute, geht raus und schaut euch an, was gerade so abgeht. Stare auch in Berlin, große Schwärme an Staren. Also es ist einiges los am Himmel.
Richtig? Ja, richtig, richtig. Und vielleicht auch dazu dann schon mal die Vorfreude wecken für die nächste Folge, die wir ja mit einem Gast vorhaben. Und auch zum Thema Ziehen und Vogelzug sozusagen besprechen wollen. Und da haben wir uns jemanden eingeladen, der hat auch schon zugesagt. Da freuen wir uns, den kennen wir schon
sehr, sehr lange. Wir sagen aber nicht, wer es ist.
Nein, sagen wir nicht, aber da freuen wir uns schon drauf. Also für alle, die mehr über den Vogelzug erfahren wollen, da das wird sehr bald passieren. Wir haben noch nicht genau das Datum, aber kommt bald. So.
Wir werden es bald aufnehmen, weil der Vogelzug ist ja sowas Faszinierendes und es lauern aber auch Gefahren für die Vögel. Deswegen wollten wir uns da ein Fachwissen nochmal an die Seite holen.
Ja, ja.
So, und apropos Gänse, heute geht es nicht um eine Gans. Das ist die Überleitung.
Das war eine sehr gute Überleitung.
Ich sage nur, Antonia, ich sage nur, mein lieber Schwan.
Mein lieber Schwan, echt. Nein, genau, da hast du ja schon jetzt, hast du gut übergeleitet. Aber ich wollte zu diesem, hätte dann doch eine andere Überleitung noch nennen können, weil wir haben ja über Gänse gesprochen, die fliegen sozusagen. Ich finde es ja immer wunderschön, auch Kraniche natürlich, größere Vögel am Himmel zu sehen. Und gerade jetzt vor einer Woche war ich hier in Köln unterwegs und es sind zwei Schwäne über mich geflogen. Und ich sehe die nicht häufig fliegen. Also auf jeden Fall nicht, dass ich unten bin und wirklich so hoch gucken muss. Aber man hört sie ja, bevor man sie sieht. Also wenn man darauf achtet, ein Schwan macht einen ganz, also es sind ja große, große Vögel, mit die schwersten Vögel, die fliegen können.
Ja.
Und dieses Geräusch, was ein Schwan macht, das ist so ein ganz helles, es hört sich fast an, als würde der Schwan rufen sozusagen, aber es ist so ein ganz helles, sehr, sehr schönes Geräusch, finde ich auf jeden Fall. Und ich finde die auch wunderschön in der Luft, weil die so einen langen, langen Hals haben. Und also wirklich sehr, sehr schöne Tiere, muss ich wirklich sagen.
Ja, total. Ja, das ist so ein Geräusch, das, wie du schon sagst, es klingt fast, als wäre das, also Leute, die das noch nie bewusst gehört haben, ich kenne das auch immer, wenn ich mit wenn ich irgendwie spazieren gehe, auch in Berlin zum Beispiel, in Kreuzberg sind ja viele Schwäne, auf dem Landwehrkanal, und dann irgendwann hört man dieses Geräusch, und das klingt für Leute, die das noch nie gehört haben, fast schon mechanisch, also auf jeden Fall ein Geräusch, das irgendwie, was man nicht zuordnen kann, das ist immer sehr, sehr lustig, so zu beobachten.
Ja.
Und dann sieht man diese riesen, Riesenvögel, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, und mit dem Geräusch auch wirklich, ja, es ist ein besonderes Erlebnis, finde ich. Und ich habe in meinem Instagram-Feld, ich weiß nicht, wie viele Instagram-Posts von den Schwänen in Kreuzberg schon total gesehen. Ich möchte auch hier nochmal aufrufen für alle, die die Folge hören. Ihr könnt uns gerne diese schönen Bilder schicken. Da gibt's wirklich super schöne. Also ja, ich weiß nicht mehr von wem, aber so ganz dunkle, wo man nur diese hellen Umrisse sieht. Und da sind wir auch beim nächsten Punkt. Der Schwan an sich ist einfach ein wunderschöner Vogel. Muss man so sagen. Und also ich sag mal so, ich habe ganz viele Vogelbücher, du genauso viele, wenn nicht mehr. Und die Vogelbücher, die neueren, wo es um Beobachtungen geht oder Verhalten, Rufe, wie auch immer, da ist der Schwan nicht so oft genannt wie viele, viele andere Vögel. Also sogar Enten werden häufiger genannt. Habe ich jetzt so in meiner...
Ja, das stimmt.
Habe ich so im Kopf. Der Schwan ist... und ich glaube, es liegt daran, dass der Schwan so... nah will ich nicht sagen, aber also... Der ist um uns herum und schon fast zu kitschig. Also der ist einfach...
Ja, genau.
Der hat so einen Kitsch an kitschig. Sich, weil er so schön ist. Kitschig. Ne?
Ja, und also eine Sache noch, bevor ich das vergesse, weil ich habe eben ja die Überleitung gemacht, es geht heute nicht um eine Gans, es geht um einen Schwan. Nicht, dass jetzt hier wütende Zuschriften kommen, weil eine Sache, die ich dazu sagen muss kurz, der Schwan gehört in der Systematik der Vögel tatsächlich zu den Gänsevögeln. Also, okay. Also sie sind schon sehr nah verwandt. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber der Schwan ist besonders, ja, du sagst kitschig, ich weiß auch nicht. Ich würde ihn vielleicht gar nicht, ich finde, er hat mit Gänsen gar nicht so viel gemein. Außer die Kleinen. Bei den Kleinen könnte man denken, die sind, wenn die klein sind, dann sehen die sich schon ähnlich.
Ja.
So, aber wenn die ausgewachsen sind, der Schwan hat so eine ganz andere Anmutung, auch einen ganz anderen Giss.
Genau.
Um das mal wieder zu nennen.
Er hat einen ganz anderen Giss und ich meine, wir kennen ihn alle, wir reden ja über den Höckerschwan, wir haben ja auch den Höckerschwan gezogen. Das ist ja der häufigste Schwan, den wir hier in der Stadt, aber auch außerhalb sehen. Und der hat eben diesen langen Hals und dieser lange Hals ist, glaube ich, auch das, was ihn so anmutig wirken lässt und so ein bisschen von der Gans, die ja diesen geraden, ungebogenen eher... Hals hat, so ein bisschen unterscheidet. Und wir müssen jetzt gar nicht erklären, wie die aussehen, oder? Also ich meine, jeder weiß...
Ja, ich glaube, man kann aber zur Unterscheidung, kann man auf jeden Fall, was du gerade sagst, ist schon nochmal ganz spannend, auch um sich selber nochmal vielleicht zu verorten, warum der Schwan so, wie du sagst, kitschig ist oder auf jeden Fall so besonders. Was zum Beispiel wirklich jetzt, wo du es gesagt hast, mir gerade erst auffällt, dass der Hals, der ja bei beiden, bei Gänsen und bei Schwänen lang ist, ist eben immer so gebogen. Bei Instagram hat uns eine Hörerin geschrieben, dass bei ihr in der Schule als Erinnerung an den Schwan die Zahlen waren alle zum Lernen mit Tieren dargestellt. Und der Schwan war die 2.
Ach.
Das ergibt Sinn.
Ja, genau. Das stimmt.
Also, genau. Und die Gans wäre vielleicht eher so die 1. Ich weiß es nicht.
Ja, aber genau. Die haben eben diesen geschwungenen Hals, der ja auch, das ist ja auch ganz bekannt mit diesen ganzen Bildern, die man sieht, wenn sie in der Paarungszeit sind und zusammen sozusagen, die wie so ein Herz dann, wenn sich zwei Schwäne gegenüber schwimmend bewegen, dann kann das eben wie ein Herz aussehen. Das ist ja auch dieser Kitsch, den ich so ein bisschen meinte, ja. Aber die sind eben sehr anmutige Tiere, vor allen Dingen, wenn sie schwimmen. Gleiten sie über das Wasser und es sieht wirklich mega schön aus. Und wenn sie dann aus dem Wasser rauskommen, dann finde ich sie, ja mega lustig, ne? Diese Watschelei, wie sie dann.
Total.
Also das finde ich sehr, sehr süß, weil sie auf dem Wasser eben so anmutig sind und oft auch dann so ein bisschen machen dann ihre Flügelchen so nach oben, um zu zeigen, so jetzt pass mal auf, hier bin ich und so. Diese Drohgebärde und wenn sie dann an Land sind, dann watscheln sie auf jeden Fall, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, sehr, finde ich, so ein bisschen lustig hin und her.
Ja, super lustig. Ne? Fast schon wie so ein Pinguin, weil die Brust ist bei denen, so, weil die so groß sind, also anders als bei Enten, die ja auch einen kurzen Hals haben, finde ich, sieht es noch lustiger aus, weil sie eben so diese, sie strecken die Brust so nach vorne,
ja,
oder?
Ja, weißt du, genau. Ja,
sie und dann diese... dann dieser riesige Hals und irgendwie ist es so, also es ist auf jeden Fall, es ist, wir finden es glaube ich so lustig, weil es auch was Menschliches hat, weil es sehr aufrecht ist, aber dann doch irgendwie sehr unbeholfen.
Ja, sehr unbeholfen, aber ich muss sagen, deshalb habe ich gerade unbeobachtet gesagt, also ich habe schon 2-3 Erlebnisse gehabt mit Schwänen. Im Stadtwald, aber auch im egal wo, mit Hunden, wenn sich ein Hund zum Beispiel oder ein Kind zu genährt hat oder irgendwie bedrohlich wirkte und wenn die dann auf dich zurasen mit, ja, diesen, mit diesen Flügeln oben, dann ist aber nichts mehr watschlig, dann ist es wirklich... Dann denkt man wirklich schnell weg, ne? Weil was ich interessant finde, und das habe ich nicht nachgelesen oder so, sondern jetzt, das frage ich jetzt so mal ein bisschen in die, auch vielleicht weißt du die Antwort, also ich kann es mir schon vorstellen, aber wenn die dann so bedrohlich werden und richtig angreifen, dann schwillt der Hals auch so an. Das heißt, diese Federn am Hals, die stellen sich auf und
zu Berge
und die wirken wirklich 10-mal größer. Also es ist echt, die können wirklich, also Schwäne können gefährlich werden, kann man wirklich so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, doch, total, das definitiv, deswegen haben glaube ich auch viele Leute Respekt davor, also ich glaube Leute, die keine Vogelliebe haben oder sie noch nicht entdeckt haben, die haben teilweise, das habe ich schon in Berlin auch oft beobachtet, wenn die dann zum Beispiel in Kreuzberg am Urbanhafen, da sitzen im Sommer gerne Leute auf ihren Decken und picknicken oder trinken ein Bierchen und dann kommen da auf einmal die Schwäne an Land und dann kann man beobachten, wie manche so ein Stück wegrücken.
Ja.
Es ist nicht nur, dass die sich alle freuen dann. So.
Ja, und das ist ja auch gut. Ich finde es auch gut, dass die Tiere auch so ein bisschen, ne, oder?
Total. Ja, total.
Zeit. Total.
Aber das ist ja auch bei Gänsen so. Man sagt ja auch, Gänse sind die besseren Wachhunde. Also ich weiß, dass meine Oma früher Gänse hatte zu Hause. Wenn man da auf den Hof gekommen ist, dann war aber Alarm. Also die sind... richtig ausgerastet dann.
Genau. Ja, ja, das ist, und die sind schon, ja, die können, also ich, es kam hier, sind ja auch, muss man leider sagen, dann, weil sie eben aggressiv sein können, auch Opfer manchmal von, man muss sagen, dummen Menschen oder den Tieren von dummen Menschen. Also hier in Köln auf jeden Fall kam es schon häufiger zu tödlichen Angriffen von Hunden auf Schwäne oder sogar Menschen, die auf Schwäne eingetreten haben und so. Also das kommt leider wirklich immer vor. Es hat auch jemand über Instagram geschrieben, dass irgendein Rapper, ein Deutschrapper, irgendeinen Schwan verkloppt hat. Das habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Hast du das gemacht?
Doch, ich habe es nachgeguckt, ich habe es aber vergessen. Warte, ich gucke es einfach schnell nochmal nach. Da hat ihm eine Backe und Ohrfeige gegeben und das bei Instagram gepostet.
Ja, das ist schon krass. Ach, Jesus, Jesus.
Schwan, Jesus. Rapper.
Ich hab's schon. Jesus, Rapper Jesus, ohrfeigt einen Schwan. Und Peter erstattet Anzeige.
Ja, genau. Weil er das, glaube ich, bei Instagram hochgeladen hat. Ja, ja, hier bild.de und so hat das noch oben. Wie blöd kann man sein?
Ja, was für ein Depp. Ich meine, wir wissen ja viel über Jesus von einer bestimmten Person. Egal. Ja, also...
Ich erinnere mich.
Ja, ja, ist gut. So, aber machen jetzt weiter hier.
Ich möchte kurz was sagen zum Thema Höckerschwan. Ich würde auch gleich gerne noch eine Sache zu den anderen Schwänen sagen, weil man spricht ja gemeinhin immer vom Schwan. Aber ich glaube, der Höckerschwan ist nun mal der häufigste in Deutschland. Es gibt in Europa andere Schwäne und weltweit, glaube ich, sogar noch viel mehr. Und zwar heißt der Höckerschwan weswegen Höckerschwan?
Soll ich es jetzt sagen?
Ja, ich wollte dich das fragen, damit wir uns unterhalten können.
Ja gut, also ich hätte jetzt gesagt, wegen dem Höcker auf dem Schnabel.
Ja, genau.
Okay.
Das ist dieser Höcker, weil ich habe immer gedacht, wieso heißt der Höcker? Ich finde, irgendwie ist nicht so ein schöner Name. Höcker erinnert so an Hocker, ich weiß nicht.
Ja.
Aber es ist dieser Höcker, der tatsächlich bei Männchen größer ist als bei Weibchen. Mhm. Ich glaube, das sieht man besonders im direkten Vergleich.
Ja.
Genau, daran kann man sie unterscheiden. Und es gibt noch den Singschwan in Skandinavien und auch den Zwergschwan. Die sind beide graziler. Der Zwergschwan ist klein, der Singschwan ist fast so groß wie ein Höckerschwan. Und die haben so gelbe Schnäbel.
Genau.
Und die singen tatsächlich. Kann man sich mal anhören. Das ist
sehr
super schön. Das
super
ist
schön.
Also ich verbinde das gleich mit Skandinavien. Mhm. Also die leben dort auf den Seen. Und die überwintern tatsächlich hier. Auch bei mir hier in der Nähe gibt es immer mehr Wintergäste, Singschwäne. Es gibt im Spreewald auch eine wachsende Population an Singschwänen, die dort brütet und also heimisch wird. Das freut mich total, weil die sind wirklich schön. Und die haben auch nicht so diesen krass gebogenen Hals. Also ich finde, nee, die sehen auch wieder den Gänsen ähnlicher.
Ja, du, und wegen dem Hals wollte ich was sagen, aber ich finde es so schnell nicht. Aber der Höckerschwan hat auch die meisten Halswirbel, soweit ich... Ich habe das irgendwo gelesen, der hat eben mehr als alle anderen Vögel.
Sagt man eigentlich deshalb auch, ich habe so einen Hals?
Schon Hals. Schon Riesenhals.
Sag mal in Köln. Wie sagt man das in Köln?
Schon Hals.
Schon Hals.
Schon Hals. Boah, du Schnalz. Ja. Boah. So, aber er kann ja mehrere sein, Variationen bringen.
Man macht doch auch dieses Zeichen, so als hätte man einen dicken Hals.
Ja, genau. Ich möchte das, den Zuhörern überlassen, vielleicht mal uns schreiben. Also ich habe gehört und gelesen, dass der die meisten Halswirbel hat. So, bitte mal checken, könnt ihr uns schreiben. Aber
sehr gut.
Zu den Singschwänen wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe mir ein Video mal angeguckt. Ich kenne auch die Rufe nicht so gut, aber sie sind wunderschön. Und weil du eben meintest, Höckerschwan findest du nicht so hübsch und so. Im Englischen heißt der Höckerschwan Mute Swan.
Ah.
Mega interessant, weil er eben, sagt man, keine Laute, außer dieses Fauchen, was wir ja alle wahrscheinlich kennen. Und er heißt, wie gesagt, tatsächlich Mute Swan.
Das ist spannend.
Ja, das ist mega spannend, weil vor allen Dingen, wenn wir auf die Kultur zu sprechen kommen, ist das sehr spannend.
Weil der Singschwan tatsächlich wirklich damit verbunden wird, dass er richtig singt.
Ja.
Und das ist schon interessant. Man muss auch eine Sache sagen, bevor man es vergisst. Wir haben jetzt über das Aussehen gesprochen, den kennen ja auch die meisten. Der Höckerschwan ist gar nicht ursprünglich heimisch in Europa. Mhm. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Mhm. Und ist auch eigentlich eher im Norden heimisch gewesen und bis zum Schwarzen Meer, so in Vorderasien und so weiter. Und wurde aber sehr, sehr gerne als Ziervogel gehalten. Mhm. Also schon weit vor dem Mittelalter. Deswegen gilt er natürlich längst als heimisch. Er ist jetzt nicht irgendwie erst seit 30 Jahren hier. Aber wegen seiner Schönheit natürlich und wegen dieser Anmutung war er, wegen dieses Kitsches, steht er ja auch schon für etwas, auch für Treue.
Total.
Und die Monogamie, die den Schwänen nachgesagt wird, dass sie also ewig mit ihren Partnern zusammenbleiben und so weiter. Und eben auch diese Treue, wie sie ihre Kinder verteidigen. Also, der war sehr beliebt, vor allem in Adelshäusern haben die sich dann in ihre riesigen Schlossgärten auf die Teiche dann die Schwäne gesetzt.
Richtig.
Und darauf geht tatsächlich, gehen viele der Schwanpopulationen, die heute hier wild in auf irgendwelchen Teichen leben, zurück.
Genau. Und sie wurden ja auch gegessen. Also früher auf jeden Fall wurden sie abgeschossen und sollen gut geschmeckt haben, habe ich irgendwo
das
gelesen.
Stimmt.
Aber das passiert jetzt nicht mehr. Also da gab es ja auch sogar zwei Instagram-Follower oder Mitbirder, die uns geschrieben haben und gesagt haben oder uns darauf hingewiesen haben, sehr, sehr lieb erstmal, Dankeschön, dass das englische Königshaus, die Queen sozusagen, denen gehört alle Schwäne in England. Fand ich sehr interessant.
Ich dachte auf der Themse nur.
Nee, ich habe gelesen, in ganz England, aber vielleicht war das auch eine falsche Annahme, kann man ja nochmal checken. Aber das liegt eben daran, dass die früher auch gejagt wurden. Und,
genau, die wurden gejagt und dann wurden sie sozusagen unter diesen besonderen Schutz gestellt.
Genau.
Dass sie die besitzt, was ja auch wieder geil ist, dass sie jetzt irgendwie... dass jetzt ausgerechnet die Queen irgendwelche Vögel besitzen muss. Aber egal. Es gibt natürlich auch die Schwäne auf der Alster, für alle aus Hamburg oder aus dem Norden. Die kennen ja vielleicht auch die Höckerschwäne auf der Alster, die ja dort fast schon zum heimlichen Wappentier von Hamburg es geschafft haben, weil dort auch seit ewiger Zeit die Schwäne auf der Alster gehalten werden und im Winter immer tatsächlich auf einen anderen See, der nicht zufriert, getrieben oder gefangen werden.
Ah ja, stimmt. Ja, habe ich auch mal gelesen.
Das gibt immer einen, das heißt Schwanenvater. Also in Hamburg, die Stadt Hamburg stellt seit Ewigkeiten einen Schwanenvater ein, der diese Rolle hat.
Genau. Das gibt es wohl auch am Hof. In England sozusagen bei der Queen gibt es auch jemanden, der sich nur um Schwäne kümmert. Ne?
Ja. Ja, daran sieht man diese enge Verknüpfung zwischen Menschen und Schwänen und
ehrlich, also jetzt nicht nur in England oder an der Themse, auch hier in Köln, wenn ich hier rumfahre, bei uns am Weiher im Stadtwald, da gibt es eine richtige Facebook-Gruppe, die sich nur um die Schwäne kümmert. Und ich, ich hatte es mal, dass ich einen verletzten Schwan gesehen habe, übrigens im Frühling. Ich glaube, ich habe es dir sogar erzählt. Und da habe ich eine Frau angesprochen, meinte, hört mal, kurz gegoogelt und direkt kam diese Gruppe, wo direkt auch stand, warum der Schwan verletzt ist, dass sich die Leute darum kümmern, wer das gemacht hat, nämlich übrigens ein anderes männliches Tier, was seine Kleinen verteidigt hatte. Und was die eben gemacht haben, dieser Schwan, der hat 6 Junge großgezogen dieses Jahr, was wirklich ein Riesenerfolg ist hier in Köln. Mit seiner Lady natürlich zusammen, also zusammen haben die diese 6 Tiere großgezogen und die brüten am Kanal, also da ist so ein Kanal, da brüten sie und da war dieses andere männliche Tier. Und als dann die Kleinen groß genug waren, ist das andere männliche, also die Familie, wollte umziehen auf einen großen Weiher, damit die da Flugübungen machen können, weil die da mehr Platz haben. Und da sind sie aufeinander gestoßen. Es kam zum großen Fight und das eine Tier, also der Lonely Swan, also das männliche Tier, wurde verletzt. Dem geht es aber jetzt besser, glaube ich.
Okay, gut.
So, jetzt wisst ihr Bescheid.
Ganz kurz noch, weil wir oft ja so, mir ist aufgefallen, wir gehen ganz automatisch oft so Richtung Kultur schon, was ja auch total gut ist. Aber wenn man schon mal Richtung Kultur ist, dann ist es ganz schwer, andere Dinge noch anzubringen. Und weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Wir reden super selten über die Art und Weise, wie die Vögel eigentlich brüten, nisten.
Das stimmt. Das können wir jetzt machen.
Also das liegt jetzt gar nicht daran, dass wir das nicht wissen, aber irgendwie überspringt man das immer so. Also das ist so ein paar harte Fakten könnte man noch nennen. Also der Höckerschwan ist kein Zugvogel, der bleibt im Winter hier. Deswegen zum Beispiel auch die Story aus Hamburg, dass er in Gewässer getrieben wird, die nicht zufrieren. Und zum Beispiel auch spannend, ich war vor 2 Wochen auf Rügen und da waren Schwäne auf dem Meer ganz viele, in so Buchten.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Schwäne, also Höckerschwäne, ich dachte, das sind so Vögel im Park, so in Schlossparks oder auf so Weihern. Mhm. Habe ich nachgelesen, nein, die sind durchaus auch in seichten Meeresbuchten zu finden.
Okay.
Und ich weiß gar nicht genau, ob sie da auch, anscheinend finden sie da auch zu fressen, also Algen und all so ein Zeug. Also es ist wahrscheinlich wichtig, dass da viele Steine sind und dass die gründeln ja auch, so wie die Enten, also mit dem Hintern hoch.
Ja.
Mit dem langen Hals kommen sie natürlich auch sehr weit runter. So, und zum Nest, weil das ist sehr schön, wenn man das mal gesehen hat, das ist auch ultra kitschig, weil ganz oft auf so Teichen ist dann das aus so Röhricht und Schilf gebaut, dieses Nest oft auch im Schilf, es ist so schwimmend.
Genau.
Und dann sitzt, also es ist wunderschön, dann sieht man diesen weißen Vogel, diese Schwanendame, sag ich jetzt mal, sitzt dort auf diesem Nest im Schilf und der Herr Gemahl gleitet vorne durchs Wasser. Also
das ist total schön. Und dann bringt er auch manchmal hier und da Stöckchen und weitere und dann gibt er ihr das und sie legt das dann da drauf. Also eine richtige Zusammenarbeit. Und er brütet ja auch, genau wie sie. Auch sie ist manchmal unterwegs und er sitzt da. Und in der Stadt sieht man das oft einfach, dass die auch geschützt sind, die Nester meistens.
Ja.
Genau. Also ist dann so ein, also hier in Köln auf jeden Fall baut dann, Gott sei Dank, 2-3 Leute bauen dann da von der Stadt etwas drum, damit in der Brutzeit da kein Hund und sowas. Oder ein Fuchs.
Ja.
Was auch wichtig ist, glaube ich, weil,
Ich glaube, der Fuchs ist tatsächlich auch, also ich habe immer gelesen, dass der Höckerschwan sehr wenige natürliche Fressfeinde hat, weil er so groß ist und weil er sich gut verteidigen kann. Also ich glaube, so ein Fuchs nimmt es mit einem gesunden Schwanenpärchen auch nicht auf.
Nee,
so,
ich glaube, das ich auch ist nicht.
Schon, aber schon eher mit den Küken in der unbeobachteten Sekunde. Aber ich glaube, das ist als erwachsener Schwan, die werden ja auch bis zu 40 Jahre alt. Mhm. Also der älteste je gefundene Höckerschwan war 40 Jahre
alt. Wow,
krass. Ja, und das ist echt alt. Also im Schnitt sagt man eher 20 bis 30, aber der älteste war 40. Und ja, ich glaube, du legst dich nicht mit einem, also als Fuchs legst du dich nicht mit einem Schwan an. Ich glaube, am gefährdetsten sind die Küken, also auch in Gewässern, zum Beispiel Welse und auch Hechte. Also es gibt ja auch Raubfische, die tatsächlich sich an Enten und Gänseküken und Schwanenküken vergehen. Mhm. Aber ist der Schwan erstmal aus dem Gröbsten raus, zum Beispiel das Gelege ist auch immer kritisch, ne? Also in Kreuzberg, ich sehe immer hunderte Schwäne, aber ich habe noch nie irgendwo ein Nest gesehen.
Ja,
ne? Also,
ja, ja, ja,
wo? Ich meine, da gibt es auch Ratten ohne Ende, also wo, genau. Aber dennoch interessant, dass die da, also man sieht schon manchmal junge Vögel, aber es ist jetzt nicht so, dass da jedes Jahr jedes Schwanenpärchen 10 Junge mit sich führt. Genau, also das zeigt, es gibt zwar wenige Fressfeinde im Erwachsenenalter, aber es ist durchaus auch so, dass die jetzt nicht irgendwie viel zu häufig sind und irgendeine Plage wären.
Oder? Nee, und ich finde auch, also das meinte ich eben mit 6 Junge, dass sie 6 Junge durchgebracht haben hier, das ist schon ganz schön viel. Ja, also total. Im Normalfall kommen am Ende 2, 3 durch, ne, Max?
Genau, und noch eine Sache zum Vorkommen. Also ursprünglich, wie gesagt, in Vorderasien und Mittelasien, Schwarzes Meer und so weiter. Und ich habe nachgeguckt, natürlich, es gibt den Höckerschwan auch in China. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, irgendwie, wenn ich so früher immer, das ist ja auch, also früher, mein Opa hat immer Geburtstag gefeiert bei seinem Lieblingschinesen und das war so ein ganz kitschiger, weißt du, so 90er Jahre Lotusblüte, wie die Lotusgarten oder Hongkong, wie sie dann immer hieß. Kennst du noch?
Ja,
ne?
Diese, die kenn ich so noch. Gibt's auch heute noch.
Große, ja, gibt's heute noch, aber also mit so großen Aquarien und mit so Koi-Karpfen drin und ich kann dir genau diesen Geruch und diese Musik und irgendwie, also irgendwie auch ich total auch. Geil. Das ist für mich so super. Richtig 90er.
Ja, ja.
Oder?
Ja, total.
Und dann gab es da auch immer diese Platten zum Heiß, also dass die so heiß bleiben.
Ja.
Weil man hat sein Essen nie auf dem Teller gekriegt, wie irgendwie in der Pizzeria, sondern du kriegst auf so einem halbrunden Teller oder auf so einem ovalen Teller, kriegst du das Essen und musst es von dort auf deinen richtigen Teller machen. Mhm. Und diese halbrunden Platten, Teller stehen auf so Platten.
Ja.
So. Warum sage ich das Ganze? Weil es ganz oft irgendwie aus Karotten geschnitzt irgendwelche Schwäne.
Stimmt.
Oder auch gerne aus Eis.
Ja. Stimmt.
So,
das stimmt.
Auf so einem Buffet.
Ja,
es gab so einen Schwan aus Eis, ein riesiger Eisblock wurde zu einem Schwan verarbeitet und da drauf lag dann irgendwie das, was irgendwie verderblich war am Buffet. Schon geil eigentlich. Aber das zeigt auch, also bis über, also in der ganzen Welt offenbar steht der Schwan für, ist sehr positiv eigentlich in der Kultur besetzt.
Absolut. Also soll ich jetzt mal weitergehen mit der Kultur? Also das ist ja nicht nur für Liebende. Also da wollte ich auch nochmal vom Verhalten drauf kommen. Also du hast es schon vor 10 Minuten oder so angesprochen. Monogam sind durchaus monogam Schwäne, können zusammenbleiben für immer, aber manchmal klappt es auch nicht. Zum Beispiel, wenn ein Gelege oder so nicht durchkommt, dann kann es auch vorkommen, dass sie sich sozusagen trennen.
Streiten
und sagen, du Loser, hat nicht geklappt oder und andersrum.
Ganz kurz eine Sache zum Thema Monogam. Ich habe gelesen letztens, dass es also bei Monogam bei Vögeln ist immer, wird oft auf die Jungenaufzucht und auf das Zusammenleben bezogen. Aber ich habe auch gehört, dass sie ganz schön oft Fremdvögeln, also
Fremdgehen. Ja, das habe ich, also das ist ja irre. Wo hast du das gelesen?
Ja, muss ich nochmal raussuchen, aber das ist tatsächlich einfach der Arterhaltung gilt, dass es eben das Weibchen möchte einfach auf Nummer sicher gehen sozusagen.
Sehr gut.
Und
sehr
das Männchen
gut.
Weiß oft nichts davon.
Nein, also das ist eigentlich lustig. Ich habe das, also ich muss sagen, von der Beobachtung her, ohne jetzt darüber gelesen zu haben, finde ich auffällig bei Schwänen, wenn sie zusammen unterwegs sind, wie liebevoll die miteinander umgehen.
Ja,
ich finde, dass wenn man so ein Pärchen sieht, wie die über das Wasser gleiten, hintereinander im stillen Einvernehmen der Liebe, muss ich sagen, ist das ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich glaube, das ist auch Grund, warum sie eben für die Liebenden als Symbol genutzt werden, diese Friedlichkeit. Und irgendwo sieht man dann auch so ein bisschen den Unterschied. Das Weibchen ist eben so ein bisschen schlanker und auch nicht so schwer wie das Männchen und hat einen meistens dünneren Hals.
Ja.
Aber dafür sind sie natürlich ganz klar Symbol. Sie sind aber auch Symbol für das Ableben, also für das Ende des Lebens, für den Tod. Und das fand ich sehr interessant, weil ich kannte sie in diesem Zusammenhang eigentlich nicht. Aber es ist wohl durchaus so, dass schon Homer und Chaucer beide eben diesen Schwanengesang genutzt haben oder geäußert haben und damit sozusagen das Lebensende angekündigt haben. Und was ich auch nicht wusste ist, dass Schwanengesang ja auch oftmals so das letzte Werk eines Künstlers wird benannt mit Schwanengesang. Oder auch Poesie oder auch eine Rede von einem Politiker. So die letzte Rede vorm Tod nennt man den Schwanengesang.
Das wusste ich nicht.
Mhm. Fand ich super interessant, wusste ich auch nicht. Ja. Könnte auch vielleicht vom Englischen, also von der englischen Kultur kommen. Aber darauf ist auch zurückzuführen, dass zum Beispiel Franz Schubert hat ja ein ganzes Album, das wurde nach seinem Tod erst herausgebracht von Tobias Hasslinger. Das war 1829, er ist 1828 gestorben und das heißt Schwanengesang. Und das heißt so, weil das die letzten Werke seines Lebens waren.
Das wusste ich nicht, ja. Das ist ja spannend.
Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil ich habe reingehört und das ist wunderschön. Und ich habe es auf unsere Spotify-Liste drauf gemacht. Ich möchte es einmal nur anspielen, ja, weil es ist nicht der Song, den wir am Ende hören werden.
Nee, ich habe tatsächlich, also ausnahmsweise, ich habe auch noch einen, den ich unbedingt reinbringen muss, wenn ich darf.
Ja, ich bitte
darum. Aber machen wir heute. Es gibt ja auch zu Schwäden so viel Kultur, das muss jetzt mal hier...
Sonst müssen wir das teilen, weil hier gibt es wirklich super viel.
Nein,
und das ist so schön. Jetzt soll ich das mal anspielen kurz.
Mach mal.
Kann sich jeder nochmal anhören, ist auf unserer Liste drauf und es ist wirklich ein...
Ich war gerade so...
Es ist ein wunderschönes Album und wie gesagt, das heißt nicht umsonst Schwanengesang, sondern es heißt so, weil eben das so die letzten Werke des Künstlers waren. Das fand ich interessant.
Total, und man kann sich richtig auch dazu wieder, das ist ja dieses Anmutige beim Schwan, wenn er über das stille Wasser gleitet, wenn man sich diese Musik dazu vorstellt, das ist schon ganz klar, dass der auch inspirierend war für viele Künstler in der Musik einfach.
Total. Und ich habe mal nachgeguckt und überlegt, warum denn Schwanengesang sowas symbolisiert, so die letzten Werke. Und es kommt wohl durchaus daher, dass, ich weiß nicht mehr genau wer, aber ein Schwan erlegt hat, also beim Flug getötet. Und als der Schwan runtergeglitten ist von der Luft, wurde eben gesagt, diese Geräusche, dieses Schwanenlied, also die letzten Äußerungen oder der Schwanengesang, das kann natürlich auch die Luft gewesen sein in den Federn, man weiß es nicht, die müssen wohl so schön gewesen sein, dass er dann gesagt hat, das ist der Schwanengesang sozusagen, das letzte Geräusch, was man hört vom Tod. Fand ich interessant. Kann natürlich auch ein Singschwan gewesen sein, ne? Weiß man nicht.
Ja, das weiß man wirklich nicht. Ich glaube, dass die auch gar nicht so selten sind in Skandinavien. Deswegen.
Genau. Ja.
Keine Ahnung, wer da genau gemeint war. Welcher Schwan.
You never know. Aber also das kann ich nur empfehlen, sich das einmal anzuhören von Franz Schubert. Möchtest du mal mit deinem nächsten Lied weitermachen?
Ja, total. Weil ich habe tatsächlich ein Lied, das ich kenne durch meine Oma, das ist ein altes Volkslied und dann wurde es irgendwann zum Antikriegslied umgedeutet und die Nazis haben es sogar verboten und aus allen Liederbüchern gestrichen. Deswegen ist es ein sehr sympathisches Volkslied, weil Volkslieder gibt es ja solche und solche.
Ja.
Das heißt, zogen einst fünf wilde Schwäne.
Ach,
okay. Und kennst du das?
Nee, ich kenne das nicht.
Ah, guck. Und es ist ein wunderschönes Lied. Es ist so ein bisschen zweischneidig, weil es kommt, glaube ich, ursprünglich auf jeden Fall aus Westpreußen oder Ostpreußen, auf jeden Fall aus Gebieten, die heute nicht mehr zu Deutschland gehören. Deswegen war es aber auch bei Leuten wie meiner Oma und bei also Leuten, die sozusagen aus der Ecke kamen, die Vertriebenen allgemein, war es auch sehr beliebt, weil es hat so ein sehr melancholisches Heimatverbundenes dann doch. Aber es wurde vor allem in den 70ern oder in der Studentenbewegung, wie man das gemeinhin nennt, gerne als Antikriegslied gesungen. Also es wurde dann sehr, und auch schon vorher offenbar, weil ich habe nachgelesen, wie gesagt, die Nazis haben es aus den Liederbüchern streichen lassen, weil es ruft sozusagen auf zur Entmilitarisierung und zum Frieden, wenn man so möchte. Und es geht eben darum, dass auch, ich spiele es gleich, aber dass eben erst heißt es, zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Und dann geht es um Birken und dann geht es um junge Burschen. Also zogen einst fünf junge Burschen stolz und kühn zum Kampf hinaus. Mhm. Sing, sing, was geschah, keiner kehrt nach Haus.
Oh.
Und das ist natürlich,
ja, natürlich.
Das fanden dann die Nazis gar nicht toll, dass das sozusagen
einen schlechten Ausblick auf den Krieg wirft, sozusagen.
Genau, ne? Oder allgemein auf Militarisierung etc.
Ja.
Und es ist ein, deswegen, also es ist ein wunderschönes, melancholisches Lied. Ich habe es von Hannes Wader, den kennt der die ein oder andere vielleicht auch. Er war, ist ja ein linker Chansonnier, würde ich mal fast sagen. Mhm. War auch in der DKP, also zwischenzeitlich auf jeden Fall auch Kommunist, und war aber in der in der Studentenbewegung, hat er ziemlich viele Arbeiterlieder und so weiter gesungen.
Ja.
Und ich spiele es mal einmal an.
Bitte.
Und muss mal kurz hier dann die Kopfhörer rausmachen, dass man es auch hört. Sekunde.
Och Mann.
So.
Ja, das kannte ich nicht. Das ist ja sehr interessant. Aber es ist interessant auch, weil das Lied habe ich nicht gefunden, aber ich habe ein anderes Lied von der Band Karat gefunden.
Aha, ne? Ostsong.
Ja, ein Ostsong aus der DDR. Ne? Und ich glaube, viele kennen Karat, also eine sehr bekannte Rockband.
Als wie ein Baum möchte ich werden. Ich? Entschuldigung.
Ja, oder über sieben Brücken
über
musst du
sieben
gehen.
Sieben
ja, und die haben ein Lied, das heißt Schwanenkönig. Und da geht es wieder um, also ich denke, der Anstoß war das Gleiche, eben das Ende des Lebens. Und da möchte ich so einfach mal was draus vorlesen aus dem Text. Das fand ich sehr, sehr schön. Da sagt ihr, sagen sie, also das ist jetzt der Songtext, und im Glitzern der Morgensonne sieht er in den Spiegel der Wellen hinein und mit brechenden Augen weiß er, das wird sein Abschied sein. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere. Und sie raunen sich leise zu, raunen sich leise zu. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt. Also es ist
ich habe da richtig Gänsehaut gekriegt.
Ja, jetzt. Ein richtig schöner Song. Ich habe den auch auf unsere Liste drauf gemacht und dachte, ich erwähne ihn kurz, weil auch er aus dem Osten kommt sozusagen.
Aber auch spannend. Also die beziehen sich ja auch wahrscheinlich auf den Singschwan.
Natürlich, ne?
Es wird oft gesagt, es wird oft gesagt, der Schwan singt und der Mute Swan sozusagen singt ja nicht. Der macht ja andere Geräusche.
Naja, er macht schon Geräusche. Ich habe jetzt mal gecheckt und
wir müssen uns noch anspielen, ne?
Ja, das würde ich jetzt einmal anspielen. Das habe ich hier,
Mach mal bitte.
Yeah.
ein Hölzerschwan. Ja. Hast du da ein Bild dazu?
Ja, das ist ein Mute Swan.
Das?
Ja. Und ich dachte auch, ich soll mal verarschen, den ich jetzt, oder?
Aber das vielleicht macht er einfach auch seltener diese Geräusche. Das kann ja auch gut sein, weil ich gehe ganz ehrlich zu, ich habe schon viele Schwäne gesehen, aber noch nie einen irgendwie so gehört.
Also ich muss sagen, das Geräusch an sich, da ja. glaube ich zu meinen schon mal gehört zu haben, aber ja. eben noch nie gesehen. Aber das ist der Mute Swan, eindeutig.
Und genau. zwar von aber der, es kann natürlich, ja, entschuldige.
Von der British Bird Song UK Seite. Also das ist auch eine, ja, eine genau. sehr angesehene
ich glaube,
Seite.
Ich glaube, dass das Mute Swan natürlich auch heißen kann, dass er einfach das nicht häufig macht. Also im Vergleich zum Singschwan oder also einfach stummer ist. Ne?
Absolut. Ich glaube, der ist auch ein sehr ruhiger Vogel, außer jetzt zum Beispiel die Fluggeräusche und dieses Fauchen, was man kennt. Und wahrscheinlich ja. wird dieser Gesang, das weiß ich auch nicht sicher, aber nur zu bestimmten Momenten oder in einer bestimmten Zeit gemacht. Ne?
Ja, ich möchte zum Vergleich gerne einmal das Lied der Singschwäne, also das Konzert der Singschwäne hören, was eben gleich auch so was Melancholisches hat, was aber auch daran liegt, dass sie oft in großen Gruppen zusammen rasten. Also wie gesagt, auch bei uns jetzt in dieser Zeit kann man die beobachten, wenn man Glück hat in manchen Gebieten. Und ich glaube, das sind dann größere Gruppen und deswegen wirkt das auch nochmal krasser, dieses Singschwan-Konzert. Mhm. Ich mache mal kurz was an. Ich hoffe, du kannst es auch hören dann. Sekunde.
Ja, total so, also schön.
Das hat was, ich mache mal kurz hier Pause. Witzig, mein Hund hat auch gerade schon gebellt, der denkt, was ist los hier?
Ja, das ist so ein super schönes Geräusch, finde ich.
Genau, die Singschwäne.
Ja, aber ich...
Ach so, ja, sag. Nein, du.
Was ich eben so interessant finde, muss ich sagen, wir reden hier vom Höckerschwan. Es gibt, wie du schon gesagt hast, natürlich andere Schwäne. Aber wenn man sich anguckt und so ein bisschen mit der Kultur und auch vor allen Dingen mit Musik beschäftigt und den Schwan eingibt, und da gibt man dann nicht Mute Swan oder Höckerschwan ein, sondern einfach Schwan.
Gesineschwan.
Da gibt es einfach Millionen von musikalischen ja. oder Musik oder wollte ich jetzt zu kommen, Ballett zum Beispiel. Es gibt eben sehr ja, viel Referenzen und das fände ich einfach interessant, wenn man bedenkt, dass diese Vögel, ja klar, natürlich schöne Laute haben, wie du sie gerade angespielt hast, aber nicht die, ich sag mal, die musikalischsten sind von allen. Aber ja, trotzdem, und das liegt eben, glaube ich, an dem Aussehen, gibt es ganz, ganz viel Referenzen. Ich würde sehr gern über Schwanensee reden. Darf ich?
Ja, ich hätte mich sehr geärgert, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, das kennt ja jeder, da machen wir jetzt mal heute was ganz anderes.
Also, nee, also Schwanensee ist...
Ich möchte gerne über Schwanensee reden.
Ja, muss man auch.
Ich habe schon auch kurz an Black Swan gedacht, das war doch auch gerade noch so ein Film, aber der hat ja damit zu tun eigentlich
ja.
auch. Ne? Ich glaube,
ja.
Weil Black Swan, als letztes dazu gibt es ja natürlich, wir sagen, der schwarze Schwan, den gibt es natürlich auch. Es gibt einen, also Trauerschwan heißt der wirklich, den kennt man vielleicht aus dem Zoo oder so, diesen ganz schwarzen Schwan mit dem roten Schnabel.
Ja, den gibt es sogar vereinzelt, sogar auf Seen
genau.
sieht man den.
Genau,
ne?
Der ist auch schon Gefangenschaftsflüchtling, gibt es auch hier, auch zurückzuführen, auch auf wahrscheinlich auf Gefangenschaft. Und da gab es so diese lustige Geschichte in Münster, war doch der schwarze Schwan, ich glaube, der hieß Petra, der war verliebt in ein Tretboot.
Weißt du, ja, das stimmt. Ach ja, dann gab es immer
ganz
so
traurig.
Video,
das
mega
so
traurig.
Riesen, ja. Genau, das war so ein riesen weißes Tretboot, also Höckerschwan
ja.
anmutend.
Scheiße.
Und dann war irgendwie jahrelang Petra, der schwarze Schwan oder die schwarze Schwänin, auf dem Aasee in Münster und ist diesem Tretboot nicht von der Seite gewichen.
Ja.
Und dachte sich wahrscheinlich, boah geil, der hält's Maul, der ist irgendwie immer da, beschützt mich, groß.
Ja.
Aber stress nicht rum. Ja.
Ja, ja, da gab's immer so Videos bei RTL und so, super.
Och, ja, Mann. Genau.
Nee, aber...
Genau. Gibt das dazu, aber jetzt Black Swan zur Seite schieben, jetzt bist du dran. Ich freue mich, ich habe nicht so viel Ahnung von Schwanensee, glaube ich. Also ich habe sogar schon mal gesehen, aber ich könnte jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr so viel dazu sagen. Deswegen freue ich mich, wenn du das einfach jetzt tust.
Ja, also Schwanensee, ich habe es auch schon einmal gesehen in San Francisco, eine wunderschöne Ballettvorstellung.
Ja.
Ich habe mit Schwanensee Berührung, weil der Lieblings, oder der Lieblingsklassiker von meiner Mutter ist Tschaikowski, und das ist ja auch derjenige, der das Ballett geschrieben hat. Und deswegen kenne ich das schon sehr länger. Auf jeden Fall die musikalische Begleitung dazu kenne ich schon sehr lange. Und vielleicht mal ganz kurz zum Ablauf von Schwanensee, von dem Ballett selber, was man vielleicht auch durch diesen Film mit Natalie Portman kennt.
Genau.
Es geht eben darum, dass ein Prinz vermählt werden soll, wie das so oft in diesen Märchen ist, und der soll eben
russisch. Es ist auch russisch.
Ja,
spielt es russisch an eigentlich.
Ja, ist russisch. Tschaikowski ist ja auch Russe.
Ja.
Und das, ich glaube, das wurde 1877 zum ersten Mal in Moskau aufgeführt, dieses Ballett. Ja. Das war die Uraufführung. Aber wie gesagt, also es handelt davon, dass dieser Prinz soll heiraten, und der geht dann nochmal auf Jagd und zu seinem eigenen Gewässer, und da verliebt er sich in eine Prinzessin, die im Schwanen, also die als Schwan sozusagen über dieses Gewässer gleitet, und die wurde eben von einem bösen Zauberer, und jetzt ist mir der Name des Zauberers gerade irgendwie entgangen, aber ich glaube, er hieß irgendwas mit Bart. Warte, ich muss mal kurz, auf jeden Fall
Bart Simpson. Warte mal.
ich liebe das. Genau. Also,
guck du mal nach, bitte.
Also auf jeden Fall, ja, ich hab's sogar schon. So schnell bin ich.
Rotbart. Oh, es gibt in Neukölln eine Kneipe, die heißt Rotbart.
Ja, genau.
Guck mal, so viel Kultur. Also, so viel Kultur.
Sorry. Also Bart Simpson oder auch Rotbart haben dann die Prinzessin Odette verwandelt in dieses Schwanenmädchen, und da verliebt sich der Prinz natürlich, ja. Und sie kann eben nur gerettet werden, wenn der Prinz sagt, du bist die Einzige für immer, für mich, die so ewige immer, Liebe, so wie es eben immer ist. Und dann haut er wieder ab und ist beim Festball, und der Rotbart hat das Ganze beobachtet und weiß also Bescheid und kommt dann zu diesem Festball mit einem Schwan, mit einem schwarzen Schwan, der eben so ähnlich aussieht wie Odile, und verzaubert den oder betrügt den Prinz, und er ist dann, irgendwann wird er übermannt von den Gefühlen, weil diese Odile eben auch ein ganz toller Schwan ist, und schwört auch diesem Schwan ewige Liebe und merkt es dann erst später und rennt wieder zurück zu dem Gewässer und sagt, es war ein Fehler, und ich liebe nur dich, Odette, und du bist die Einzige, und das kriegt dann wieder Rotbart mit und schickt eine Riesenwelle und droht eben Siegfried, so halt dieser Prinz, ihn zu ertränken, und Odette stürzt sich in die Fluten, um den Prinz zu retten. Und am Ende ist das dann sozusagen immer offen, stirbt Odette oder stirbt der Prinz oder sterben sogar beide. Das entscheidet dann sozusagen der Regisseur. Aber es gibt... genau. Und es gibt
ehrlich, immer, das wusste ich nicht.
Ja.
Ich dachte, es wäre klar, wer am Ende stirbt.
Nein, das ist, ist nicht klar. Das entscheidet dann sozusagen der Regisseur. Aber... Oftmals stirbt Odette, also oftmals stirbt der Schwan, und dieses Schwanenlied oder dieser letzte Schwan, der sterbende Schwan, so nennt man ihn eigentlich am Ende, diese Vorstellung ist eben das Bekannte, und auch, also da muss ich wirklich, kann ich jedem nur sagen, bitte ins Netz gehen, da gibt es zum Beispiel von Maya Plitzkowskaja oder wie sie heißt, eine ganz bekannte Ballerina, das soll mit das schwerste Stück sein, um das zu performen, und die hat das eben mit 63 noch performt, das kann man einfach eingeben, also Maya Plitzkowskaja eingeben und dann 63 Jahre, da wirst du das finden. Und sie war wohl diejenige, die diesen sterbenden Schwan am allerschönsten getanzt hat.
Ja.
Und da kann ich jedem nur sagen, bitte guckt euch das einmal an, das ist so schön.
Guckt euch das an und guckt euch aber auch gerne mal im Internet an, wo bei euch in der Nähe Schwanensee aufgeführt wird, weil das gehört natürlich zu den Klassikern, die werden immer an vielen großen Häusern aufgeführt, aktuell auch.
In Berlin.
Genau, das Staatsballett Berlin. Staatsballett Berlin führt es auf. Ich habe es damals auch vom Staatsballett Berlin gesehen in der Deutschen Oper. Und ich habe gerade nachgeguckt, kleine Serviceleistung aus der Serviceredaktion, gut zu vögeln. die aktuelle Schwanensee-Choreografie
ist online.
Gemacht von Patrice Barth.
Das ach, ich, wie interessant. Ich dachte, du würdest das jetzt sagen, ja. Aber das Berliner Ensemble hat ja momentan gerade das alles online gestellt und sich das anzugucken, ja, ist super interessant, genau, weil da sieht man die einzelnen Solotänzer, wie sie ja ihr Stück üben und das ist ganz schön, wirklich sehr schön. Ja.
Und, genau, und allgemein unter diesen ganzen Corona-Bedingungen gerade, ich weiß, ich habe auch gerade null Bock, auch wenn man es wahrscheinlich darf, irgendwie ins Ballett zu gehen oder ins Kino, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, null.
Aber ich bin gerade eher so, boah, dann lieber gar nicht. Und das ist natürlich auch echt hart für die Kulturszene, muss man ganz ehrlich sagen.
Absolut, das ist mega hart und deshalb stellen sie es eben auch online. Das ist wirklich ja sehr, 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 sehr schön zu sehen. Ich weiß, das wird jetzt sehr viel, aber ich möchte noch einen anderen Tanz jedem ans Herz legen. Und die heißt Svetlana Zakharova. Die hat 2010 getanzt, also sie lebt auch noch. Auch eine Russin, soweit ich weiß. Und die tanzt diesen Dying Swan, den kann man auch auf YouTube sich angucken. Auch wunderschön. Also ich bin kein riesen Ballett-Fan. Ich mag Tchaikovsky gerne. Aber das ist wirklich die schönste, ich sag mal, Solo-Performance von einer Ballerina, die ich gesehen habe. Ist wirklich wunderschön. Ja. Also ich werde das auch noch mal bei Instagram den Namen posten, damit jeder sich das angucken kann.
Und vielleicht wird Antonia auch den sterbenden Schwan für alle einmal tanzen.
Wir werden es einmal aufnehmen. In der Tat habe ich versucht, ein, zwei Schritte zu machen. Es ist also scheiße schwer Ballett, muss ich sagen.
Mega.
Boah,
mega.
Hör mal, ich kann das Bein nicht mal eine Sekunde da oben halten. Es ist so krass.
Ich finde das krass. Das ist super
krass. Das ist so krass. Also ich denke, weiß gar nicht. Und mit 63, hallo.
Ja, ich hätte mir leider jetzt mit 30 schon alles gebrochen.
Nee, geht gar nicht.
Also, alles.
Sorry. Hör mal, bevor wir jetzt in den letzten Song kommen, den ich unbedingt, da freue ich mich schon richtig drauf.
Ist das noch was anderes oder ist das Schwanensee?
Nein, das ist was anderes.
Oh, aber dann lass uns wenigstens einmal kurz Schwanensee antippen, oder?
Okay.
Nicht, dass das so, oder findest du nicht? Kennen alle?
Nein, deshalb meine ich eben, also ich finde es ja schöner, das zu sehen beim Tanzen. Ja. Also ich würde das jetzt ungern nur als Lied anspielen. Ich hab's
du hast völlig recht.
Ich hab's mit
dann auf die... Dann machen wir lieber einen schönen Post bei Instagram mit einem schönen Schwanensee, einer schönen Schwanensee-Version.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das verspreche ich auch hiermit, ist mir auch sehr wichtig. Denn...
Ja.
Sowieso alles, was wir hier ansprechen, es gibt natürlich noch tausend andere Songs, gerade mit Schwan, also von Dua Lipa gibt es einen super Song, Swan Song heißt der, echt cool, ist auch so ein für einen Film, für ein Motion Picture, so ein Titelsong gewesen. Mega.
Kommt auch in unsere Playlist.
Ist in der Playlist drin und dann von unserem Liebling Sufjan Stevens, der hat ein ganzes Album, das heißt Seven Swans, das ist Wunder, ist sein erstes Album gewesen. Ich möchte dazu sagen, ganz wichtig, das habe ich in Köln alleine performt bekommen von ihm, weil ich und zwei andere die einzigen Gäste waren. Und da stand dieser Sufjan Stevens und es muss 2003 gewesen sein oder 2004.
Unbekannt noch.
Unbekannt, alleine im Luxor in Köln vor mir und hat mit seiner kleinen Gitarre dieses Album vorgespielt und ich wollte ihn die ganze Zeit in den Arm nehmen und sagen, ich bin für dich da. Ich bin für dich da und du bist nicht alleine.
So. Ja, das glaube ich. Und man nimmt ja manchmal schon seine Box, also die Musikbox, wo das rauskommt, in den Arm, wenn man Sufjan Stevens hört.
Ja.
Und er hat sagt mich der auch, Box, ich bin für dich da.
Am Ende habe ich auf dem Boden gesessen und er stand auf der Bühne und dann hat er mich so angeguckt und gespielt für mich. Hör mal, das muss man nicht, also ich bin ja sowieso ein Riesenfan und dann, also unglaublich. Und dann ist auch mein Lieblingslied auf dem Album, das heißt A Good Man is Hard to Find. Ist ja auch wirklich so, aber ist auch ein wunderbarer Song. Muss sich auch jeder anhören, aber Seven Swans, der so heißt das Album und so heißt auch ein Lied, das hat sehr viel katholische, christliche Hintergründe. Also jemand, der sich damit beschäftigen möchte, kann man alles nachlesen. Da hat er im Album, da hat er in diesem Album sozusagen so seine ganze katholische Vergangenheit aufgearbeitet. Ne?
Und Seven Swans packst du auch in unsere Playlist. Ich wollte sagen, drin. Wir bauen auch ab und zu mal Vogellieder noch in diese Playlist, die jetzt nicht bei uns hier rauf und runter gespielt wurden, die aber trotzdem natürlich gut passen.
Genau.
Die wird immer geupdatet.
Ja, Abi, alles drauf.
Super, genauso wie unser Instagram. Wir wollen jetzt nicht damit nerven, weil viele Hörerinnen und Hörer von uns haben auch gar kein Instagram. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr verpasst da auch nichts. Außer
unsere Sachen.
Außer nach wie vor tolle Zusendungen von Vögeln.
Videos.
Videos aus ganz Deutschland, auch aus Österreich sogar schon. Ach, ich klinge wie Thomas Gottschalk bei Wetten, dass.
Antonia.
Und aus der Schweiz.
Antonia, wenn die Ballett tanzt. Nein.
So. Genau. Genau, und das ist total schön. Dafür schon mal vielen Dank.
Danke.
Noch einmal.
Danke,
und
danke.
Auch für die, und das ist die Überleitung, ich glaube, du wolltest gar nicht was sagen, aber Überleitung eigentlich, ihr schickt uns auch immer noch fleißig Vogelarten, die ihr gerne besprochen haben wollt. Kommt alles.
In die Box.
Alles in der Dose. Mhm. Aber die ist auch schon ganz schön voll. Und ich meine, wir machen das jetzt schon seit Frühjahr total irre, dass es uns immer noch die Vögel ausgehen. Nee. Natürlich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Vögel. Ja. Deswegen kommt alles. Freuen uns auch auf alle Arten, die ihr uns geschickt habt. Fürs nächste Mal, oder wolltest du das jetzt sagen?
Nee. Was denn?
Du wolltest gerade irgendwas sagen, dann habe ich einfach wieder angefangen
Nö.
Und aufgehört. Du wolltest
Nö.
Zu dem Lied kommen. Aber ich will
aber das komme ich am Ende.
Dass wir nächstes Mal ja eine extra Folge zum Vogelzug machen.
Ja.
Und da werden wir keinen Vogel ziehen, weil es wäre natürlich irgendwie doof, wenn wir eine Folge zum Vogelzug machen und dann ziehen wir, ich sag mal, den Dompfaff oder so, der hier nicht wegzieht.
Ja.
Wir möchten über die Turteltaube sprechen. Die Turteltaube ist erstens eine Taube. Wir haben noch nicht über Tauben gesprochen. Keine Sorge, wir sprechen trotzdem nochmal über die Stadttaube. Mhm. Das eigenes Feld. Aber die Turteltaube ist noch amtierender Vogel des Jahres.
Genau.
Und ein Zugvogel, die seltenste Taube, wilde Taube bei uns in Deutschland, hatte Riesenprobleme, nicht nur in ihrem Brutgebiet, sondern eben auch auf dem Zug.
Ja,
und
wunderschönes Tier, wirklich.
Ja, und das ist super spannend, ist ein wunderschönes, ich meine auch Kultur, Turteltaube, muss
genau.
man nicht viel zu sagen,
nee.
Die heißt wirklich so. Und wir sprechen natürlich über den Vogelzug allgemein, aber möchten trotzdem eine Art in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, antidemokratisch beschlossen, wir sprechen über die Turteltaube,
ja.
auch weil sie noch Vogel des Jahres ist und nicht mehr lange. So.
Knallhart.
Genau.
Ja. Und sagen auch nicht, wer unser Gast ist. Warum eigentlich? Egal. Dann sagen wir aber nicht.
Sagen wir nicht.
Machen wir nicht.
Um die Spannung zu erhöhen.
Richtig. So,
Antonia, jetzt wolltest du was sagen. Endlich.
Endlich bin ich wieder dran. Ich möchte jetzt über das Lied reden, was ich rausgesucht habe für uns.
Ja.
Somit auch zum Ende dieser Folge kommen. Wie schon vorher erwähnt, gibt es ganz viel zum Schwan. Gott sei Dank ist ja auch durchaus alles wunderschöne Lieder und auch Ballett etc. Ich habe mir eins rausgesucht, weil ich finde, das passt zu der heutigen Zeit. Und zwar ist das von einem Künstler, der heißt Def Hynes oder Blood Orange, so kennt man ihn besser. Und der hat 2018 ein Album rausgebracht, das heißt Negro Swan. Und kennst du den, Blood Orange?
Nein.
Okay, ich glaube, du kennst ihn, aber wahrscheinlich weißt du gerade nicht.
Das kann sein.
Der ist auch schon auf der Liste drauf.
Okay.
Gilt als einer so der, doch, ich glaube, das kann man so sagen, der erfolgreichsten Produzenten oder Producer im Bereich R&B, aber sehr futuristic, alternativ, independent, underground. Kommt aus England eigentlich, lebt in New York und ist auch eine sehr ungewollt hippe Person, also einfach weil er super kreativ ist und hat eben diesen Negro Swan, nicht umsonst Negro Swan genannt, sondern dieses Album ist eigentlich, kannst du dir mal anhören, wird dir sehr gut gefallen, Philipp. Dreht sich so ein bisschen um die schwarze Existenz. Und die Probleme, die damit behaftet sind und vor allen Dingen diese existierenden Ängste, die immer noch von schwarzen Transgender und Queeren in dieser queeren ja. Community ist, weil da hält er sich auch oder hält sich Defiance oder Blood Orange sehr, sehr auf. Und ist ein wunderbares Album und insgesamt ein wunderbarer, ganz toller Künstler, finde ich, weil er eben diese Stärke hat, verschiedene Musikrichtungen und auch verschiedene mhm. Menschen miteinander zu verbinden. Und ich meine nicht nur Rock und Psychedelic und Underground und
R&B. Soul wahrscheinlich noch.
Genau, Soul und R&B, sondern ich meine auch über Gendergrenzen hinweg. Und das,
das ist gut.
Finde ich wunderschön und ist ein ganz sympathischer Mensch. Und dieses Album und diesen Song, der Song heißt Hope, was ich auch, finde ich, sehr passend zu dieser Zeit finde.
Ah, okay, das Album heißt
Negro Swan. Genau, Swan. Negro Swan. Ist auch ein geiles okay. Cover, da sieht man ihn so auf so einem Lowrider mit so einem Schwanenflügeln hinten drauf. Ach, schön. Also, okay. Ist schon wirklich ein tolles Album.
Ja, du, ich bin leider nicht der, ich bin ja kein Hip-Hop-Expert, dafür bist du ja da, deswegen freue ich mich auch.
Du,
dass
aber
du
der,
das jetzt rausgesucht hast, dass ich hier auch noch richtig viel lerne.
Ja, aber der, also als Producer, und so ist er ja bekannt geworden, schreibt der nicht nur Hip-Hop, also der hat zum Beispiel okay. für unsere liebe Mariah Carey Lieder geschrieben.
Da allerdings bin ich natürlich im Bilde.
Oder auch für, wie heißt er denn noch, die... I just can't get you...
a lot for Christmas.
Genau, so. Also Mariah oder... also ganz viele andere Künstler, die jetzt nicht im R&B-Bereich sind. Aber
ja, okay.
dieses Album ist, kann man auch unter ja. anderem zum R&B zählen. Und also auf diesem Leap Hope, wie gesagt, ist auch P. Diddy zu hören. Den kennst du ja auch.
Klar.
So, und ich spiele es jetzt an. Hör gut zu. Es ist wunderschön. Ich wünsche allen einen tollen Tag und...
Und einen tollen Herbst. Geht raus, schaut Gänse, schaut Kraniche.
Richtig, genau. Und Hope ist ein gutes Schlagwort, ne? Brauchen wir alle, Hoffnung.
Genau.
So sieht es aus.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund und auf Wiederhören.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Take for me. not to be afraid to be loved the way like I really want to be loved, but that I know how I really want to be loved, but I'm like scared to really, really feel that, you know, it's like you want something, but you don't know if you can handle it. Give me that hope that, you know, maybe one day I get over my fears and I receive